Herzlich willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch des Propheten Jeremia. Wir haben in den letzten Stunden gesehen, dass Gott sich durch den Propheten seinem Volk offenbart und dass wir einen Ausblick bekommen, nicht nur für die Zeit, die damals für den Propheten galt und für das Volk, sondern einen Ausblick auf die Zeit, in der wir leben und wie Gott auch in unserer Zeit handeln wird. Heute wollen wir weitergehen in diesem Studium, indem wir uns anschauen, einige der Botschaften, die Gott dem Volk gab durch Jeremia. Und so wie es Gottes Art ist, dass er unseren Geist zum Nachdenken, zum Arbeiten geschaffen hat, gibt er uns nicht vorgekaufte Speise, sondern er offenbart seine Botschaft in Bildern, in Symbolen. Und so wollen wir uns einige dieser Bilder anschauen in dieser Stunde. Eines der Dinge, die wichtig sind, damit wir verstehen, warum Gott in Bildern spricht, ist, dass Gott diese Dinge so tut, nicht nur damit er unseren Geist erweitert, sondern Gott weiß, dass würde er mit Worten zu uns sprechen, die nur als ein Wort einen Inhalt hätten, dann würde sich über die Zeit die Botschaft verlieren. Worte verändern sich über die Zeit, Bilder verändern sich nicht. Deshalb hat Gott in weiser Vorsicht das so gemacht, dass auch wir heute nach Tausenden von Jahren verstehen können, was der Jeremia schrieb und was Gott durch Jeremia offenbarte, seinem Volk damals, aber besonders uns heute. Deshalb die Art und Weise Gottes, uns Botschaften zu geben, ist in Bildern, in Symbolen, weil die sich nicht verändern. Man braucht eine Sprache, um sie auszudrücken. Aber das Bild bleibt gleich. Die Sprache verändert sich. So, lasst uns einige Bilder anschauen. Und bei dem Betrachten der Bilder wollen wir natürlich so vorgehen, dass wir Dinge begreifen. Und deshalb als Einführung ist es mir wichtig, dass wir den Grund der Botschaft verstehen. So, Gott spricht in Bildern, Symbolen. Die erste Frage ist natürlich, warum? Wir haben gesehen, einmal, damit die Botschaft verstanden wird. Und nicht nur, dass sie verstanden wird, sie muss gedeutet werden, das heißt, sie regt die Aktivität des Geistes an. Er wird also zum Nachdenken gebracht. Es ist genauso die Botschaft in Symbolen gemacht und in Bildern, damit sie der Geist verarbeiten muss. Sie ist Rohmaterial. Da muss man das Bild verstehen, damit man auch weiß, was damit gemeint ist. Aber das regt die Aktivität des Geistes an. Und so ist es auch, dass die, die die Botschaft zwar hören und das Bild sehen, aber sich darüber keine Gedanken machen, keinen Nutzen davon haben. Sie bleiben in der Finsternis, sie bleiben ohne Verständnis, wenn sie nicht dahin gehen und sagen, ich will es verstehen. So, Gott spricht in Symbolen, in Bildern, um, damit er verstanden wird, damit der Geist angeregt wird und sicherlich, damit die Botschaft endlos bleibt. Das heißt, dass sie nicht verloren geht. Jetzt ist die Frage natürlich, warum spricht Gott zu seinem Volk nicht jetzt warum in Symbolen, sondern welches ist der Zweck der Botschaft? Es ist ähnlich, aber der Zweck der Botschaft in Bildern ist, das Volk, ich würde sagen, ihn kennenzulernen. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir sein Handeln verstehen, seine Art und Weise des Seins. So sein der Grund, warum er sich uns offenbart in Symbolen, ist, damit wir ihn wahrnehmen, damit wir ihn verstehen. Er kommt aber auch dahin, damit wir uns verstehen. Damit wir erkennen, wer wir sind, warum er uns gemacht hat, in welcher Art und Weise. Und vor allen Dingen möchte er und bringt er die Botschaft an uns, damit wir unsere Verantwortung erkennen. So, Gott spricht in Bildern, um uns in unserem Geist zu bewegen. Deshalb ist die Heilige Schrift das beste Material für die Entwicklung des Geistes des Menschen, weil sie fordert auf zum Nachdenken, zum Forschen, zum Anschauend, sie ist Rohmaterial, das muss man bearbeiten. Sie bringt Bilder, die genau in das Leben des Menschen hineinpassen. Und es soll eine Botschaft sein, die über Generationen halten wird, weil sie gleich bleibt. Es ist der Zweck der Offenbarung des Bildes. Es ist, damit Gott sich uns zeigt, damit wir ihn verstehen, damit er unser Vertrauen gewinnt. Er möchte uns auch offenbaren, wer wir sind und vor allen Dingen, welche Verantwortung wir haben. So, in diesem Sinne verstehen wir auch den Sohn Gottes, als er auf die Erde kam, dass er an das Volk herantrat mit Bildern. Wir haben so viele Gleichnisse von Christus, die ein und dasselbe Thema bearbeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln, so dass man auch die Bilder zusammenstellen muss. Und es ist wiederum unsere Aufgabe, diese Gleichnisse als Gesamtes in ein Bild zu stellen. Jedes Gleichnis sagt etwas und das Gleichnis hat eine Botschaft und die Botschaft muss man herausfinden. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man völlig verkehrt denkt. Das heißt, dass man das Bild nicht versteht. Deshalb braucht man zur Bibel den Geist Gottes. Man braucht eine Haltung eines Menschen, der seine Nichtigkeit kennt. Das heißt, er kennt sich, dass er nur ein Geschöpf ist. Und er will lernen. Er sieht sich das Bild an und sagt, Herr, erkläre es mir. Ich muss es verstehen. Und in dieser Haltung, wo wir Gott bitten, die Botschaft zu verstehen, zeigt er sie uns. Und wir sehen in den Bildern, in den Texten, die er schreibt, Dinge, die wir vor dem Gebet bei einem üblichen Lesen wie eines Buches nie finden. So, wir brauchen also auch eine Haltung, mit der wir an das Studium der Bilder und der Symbole hingehen oder herantreten, weil sie könnten genauso falsch verstanden werden. Und Gott erlaubt durch das Bild, das er gibt, auch das falsche Verständnis des Menschen, wenn er sich nicht hält an die Regeln des Bildes oder an die Leitung durch den Heiligen Geist und immer alle Bilder in ein Gesamtbild tut. Vielleicht wollen wir das malen. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, das zu tun in unserer Vorstellungskraft können wir das, aber auf das Bild zu übertragen ist manchmal schwierig. Aber lasst uns es mal versuchen, damit wir es auch begreifen und ein für alle Mal für uns festlegen. Wenn Gott also in Bildern spricht, dann hat er hier, sage ich, ein Gesamtbild. Das Gesamtbild ist der gesamte Plan der Erlösung. Und nehmen wir jetzt nur die Bilder die Jesus erklärt, die Gleichnisse, die Jesus erklärt. Das Gesamtbild hat eine Botschaft. Und dieses Gesamtbild wird aber zusammengestellt von vielen Puzzleteilen, die passen, sage ich jetzt mal, genau, dass sie das Bild füllen. Ihr versteht, was ich versuche zu malen. Das sind alles Bilder, Symbole, Bilder, Bilder, Symbole. Sie müssen alle in ein Gesamtbild hineinpassen. Viele Bilder beinhalten Ideen oder Informationen, die für das Gesamtbild nicht relevant sind. Sie sind nur da für diesen einen Gedanken, den man herausholen muss, den man herausfiltern muss aus dem Bild. Deshalb bedarf es Verstandes, es bedarf des Geistes Gottes, um bei dem Verständnis des einzelnen Bildes nicht Dinge zu holen und zu Schlussfolgerungen zu kommen, die das Bild oder das Gleichnis gar nicht sagen wollte. Das heißt, man nimmt sich Details heraus, die für diesen Punkt wichtig sind, aber fürs Gesamtbild nicht wichtig sind. Und so verirrt man sich. Deshalb ist es so wichtig, dass man versteht, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt Mark und Bein. Es ist da, um unseren Geist zu befähigen, Dinge zu begreifen und zu tun, die nichts anderes es gleich tun kann. Aber wenn man nicht mit der Haltung hingeht, nicht Gott bittet, dass das einem klar wird, dann verliert man sich, vor allen Dingen, wenn man das Gesamtbild nicht kennt. Und das ist unser großes Problem, ob es in der Theologie und der Religion geht, ob es in der Medizin geht. Wir kennen das Gesamtbild nicht. Deshalb bringen uns die Puzzleteile in Probleme und wir denken, die Puzzleteile widersprechen sich. Dabei gibt es keinen Widerspruch. Die sind alle schön, wenn man sie versteht, in ein wunderbares Bild zusammengestellt. Das Buch hier hat eine einzelne Botschaft. Und diese Botschaft befindet sich im Gesamtbild. Aber damit man die Botschaft versteht, hat man viele Bilder dazu benutzt, um ja klarzumachen, dass es verstanden wird. Deshalb ist es so fantastisch, das Bibelstudium. Es ist so ein außergewöhnliches Werk, die Bibel zu studieren. Und ich liebe es, weil die Fähigkeiten des Geistes werden so entwickelt. Man findet Dinge heraus, die man bei keinem anderen Buch finden kann. Deshalb hätte ich mich auch gefreut, ich persönlich ein Studium über Jeremia zu machen, von Grund und Boden und diese Texte durchzugehen, aber dafür bräuchte man ein Jahr oder zwei. Und dann hätte man immer noch nicht die Tiefe der Botschaft im Gesamten begriffen. Würde man es dann wieder anfangen zu studieren, würde man Dinge sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Weil so ist das Wort Gottes. Es hilft uns. Aber das Gesamtbild wollen wir nicht vergessen. Weil dieses Gesamtbild ist das, was uns die Balance hält, wenn wir ein Bild studieren und wir möchten meinen, es passt nicht hinein. Und ich möchte ein Beispiel geben von den Bildern, die Gott dem Jeremia gibt und nicht nur dem Jeremia, auch dem Jesaja und der Apostel Paulus benutzt es und es ist ein Bild, das sehr missverstanden wird von den meisten Menschen, von den meisten Christen. Und es hat sich eine ganze Theorie des Glaubens daraus entwickelt. Und das ist die Theorie oder der Glaube der Prädestination. Nur weil man nicht das Bild im Gesamten erkennt, wird man völlig fehlgelenkt, wenn man das Gesamte nicht kennt. So lasst uns das ein wenig anschauen. Der Herr schickt den Propheten in des Töpfers Haus. Und das Gleichnis vom Töpfer ist eines, das ich denke eindeutig ist und dennoch so manches Kopfzerbrechen für die meisten Menschen macht. Ich lese ab Vers 1 von Vers Kapitel 18. Das ist das Wort, das vom Herrn zu Jeremia kam. Mach dich auf und geh hinab in das Haus des Töpfers. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Haus des Töpfers, und sieh, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da kam des Herrn Wort zu mir: Kann ich nicht auch so mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer? Sagt der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. Und wenn man dazu eine der Parallelstellen nimmt, die der Apostel Paulus in seinem Römerbrief in Kapitel 9 verwendet, dann kann man in Not kommen. Ab Vers 20, Römer 9. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Gebilde zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, weil er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbaren wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben bestimmt waren, und damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, die er auch berufen hat, nicht nur uns aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch durch Hosea sagt, ich will das nicht mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte, meine Geliebte, und es wird geschehen an diesem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. So, wenn man dieses Bild des Töpfers nimmt und meint, wir sind der Ton und er ist der Töpfer, dann könnte man auf die falsche Idee kommen. Gott hat die einen zum Guten gemacht und die anderen zum Schlechten. Die einen Gefäße hat er zu Ehren bereitet und die anderen zur Unehre. Und man könnte in die Idee kommen, was kann der Ton dafür, für das, wie er gemacht wurde. Oder nicht? Und das klingt ja hier, wenn man den Paulus liest, ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Gebilde zu seinen Bildern, zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? So, es ist immer eine Gefahr, wenn man den Inhalt des Bildes nicht versteht. Wenn man das Bild in einer Art und Weise überträgt, wie es nicht gemeint ist. Deshalb lasst uns in Jeremia weiterlesen, dort, wo Gott spricht. Weil Gott sagt, was er mit dem Bild meint. Und damit kommen wir und verstehen das Bild. Wir verstehen den Sinn des Bildes, weil der wird heute nicht verstanden. Aufgrund dieser Fehlidee, aufgrund dieses oberflächlichen Studiums, sieht der Mensch und denkt, ja, ich bin die Folge dessen, wie Gott mich gemacht hat. Und damit habe ich wie viel Verantwortung für mein Tun? Gar keins. Ich bin das Opfer. Und das findet der Mensch seit dem Sündenfall, erkennt er nicht mehr seine Verantwortung, die er in der Realität trägt, die ihm Gott gegeben hat. Er sieht nicht mehr, dass er erntet, was er gesät hat. Das ganze Bild ist weg, wenn man dieses Bild nicht im gesamten Bild sieht. Wenn man es aber im gesamten Bild sieht, dann versteht man, was Gott mit dem Bild des Töpfers meint. Und das kann man in der ganzen Heiligen Schrift, ganz egal, ob es zum Jesaja sagt oder es zum Paulus sagt, der inspiriert sich aus der Schrift, weil er bringt die Schrift, um den Juden in Rom klarzumachen, wo es lang geht. Er versucht, Dinge zu begreifbar zu machen und benutzt dasselbe Bild. Und für Paulus ist es eindeutig, wenn man ihn versteht, was er meint. Er meint dasselbe, was Gott in Jeremia meint und in Jesaja. Aber für den, ich sage jetzt mal nicht, hingegebenen Menschen, Gott zu dienen, der oberflächlich diese Bilder zusammenlegt, bleibt es ein Rätsel. So meint das Bild, wir haben keine Verantwortung. Meint das Bild, wir sind gemacht, so wie Gott uns wollte? Ja, der eine missriet ihm, nicht? Weil hier im Bild missrät der eine Topf, den er sieht. Und dann nimmt er ein anderes Material und macht daraus einen, der, wie es ihm gefällt. So, wer trägt die Verantwortung? Natürlich nicht der Ton, oder? Sondern der Töpfer. Aber ist das damit gemeint? Lasst uns das anschauen. Kann ich nicht, ab Vers 6 in Jeremia 18, so mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer, sagt der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. In einem Augenblick sage ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten, zerbrechen und verderben will. Wenn es sich aber von seiner Bosheit abwendet, gegen die ich gesprochen habe, dann soll mich auch das Unglück reuen, das ich ihnen antun wollte. Und im anderen Augenblick sage ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber Böses tut vor meinen Augen, indem es meine Stimme nicht gehorcht, dann soll mich auch das Gute reuen, das ich ihm zu tun verheißen hatte. So sage nun zu denen in Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem, so sagt der Herr, siehe, ich bereite euch ein Unglück zu und habe einen Plan gegen euch, darum wende sich jeder von seinem bösen Wege ab und bessert eure Wege und euer Tun. Aber sie sagen, daraus wird nichts. Wir wollen unseren eigenen Gedanken folgen und jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens leben. So, ist das uns jetzt klar geworden, was Gott meint? Mit dem Ton, mit dem Topf, der ihn missriet, und mit dem Topf, der nicht missriet? Lass uns das aufmalen, weil im Aufschreiben die Botschaft des Gleichnisses vom Töpfer. Töpfer und dem Ton. Ich denke, dass es uns klar wird, was die erste Botschaft ist, wir sind Gottes Geschöpf. Wir sind Gottes Geschöpf. Ohne Wenn und Aber hat er uns gemacht. Und er hat uns ja aus Ton gemacht. Echt, wenn wir sehen, in der Schöpfungsgeschichte, so formt er den Leib des Menschen aus Ton. So, wir sind seine Geschöpfe. Wir sind Gottes Geschöpf. Ob wir das wissen, anerkennen oder nicht, es ist völlig egal. Es ist so, es ist nicht veränderbar. Da wir Gottes Geschöpfe sind, hat Gott uns zu einem Zweck geschaffen. Nicht wahr? Ein guter Topf, ein schlechter Topf. Er hat uns zu einem Zweck geschaffen und der ist nämlich zu einem guten Topf zu sein. Das heißt, ein ehrenvolles Gefäß zu sein für ihn. Der Zweck ist ein Ehrengefäß zu sein. Jetzt, wenn wir Gottes Geschöpf sind und der Zweck der Schöpfung unseres Lebens nicht erfüllt wird, dann muss Gott eingreifen. Und da wir sein sind, hat er das Recht, wenn wir den Zweck nicht erfüllen, mit uns das zu tun, was er will. Also ist ganz wichtig. Er tut das nicht willkürlich. Er handelt mit uns, ob wir den Zweck erfüllen. Wenn der Zweck der Schöpfung des Topfes nicht erfüllt wird, dann ist das ein missratener Krug, ein missratenes, dieses missratene Gefäß wirft er weg. So, wie formuliere ich das am besten? Gott hat ein Recht, ein Eigentumsrecht über uns. Deshalb kann er uns vor eine Wahl stellen und sagen, erfüllst du deinen Zweck? Dann werde ich dich bauen und pflanzen und du wirst alles haben, was gut ist und die Erfüllung aller deiner Bedürfnisse in deinem Leben. Erfüllst du aber nicht den Zweck, wozu ich dich gemacht habe, dann werde ich, weil du mein Eigentumsrecht hast, weil Gott ein Eigentumsrecht über uns hat, werde ich dich entweder zerbrechen, dann werde ich dich zerbrechen, ja, weil bauen wird er es immer weiter, da ist ganz klar. Aber wenn der Zweck nicht erfüllt, dann wird der Krug zerbrochen. Und es ist Gottes Handeln, den Krug zu zerbrechen. Weil er ein Eigentumsrecht hat und wenn er etwas macht, das einen Zweck erfüllen soll und es erfüllt ihn nicht, dann wozu soll er den Krug noch halten? Er ist sinnlos. Der Zweck ist nicht erfüllt. So, das Gleichnis hat diese Botschaft. Und da das Gleichnis diese Botschaft hat, sehen wir, dass die Botschaft nicht gegen die Verantwortung des Menschen ist. Hier ist der Mensch gerufen, den Zweck, wofür er gemacht ist, zu erfüllen. Dann hat er die Verheißung, dass er gebaut wird. Dann geht es alles gut. Oh, dass du auf meine Gebote achten würdest. Dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie die Meereswellen. Oh, dass du auf mich hörst. Oh, wenn du dich nach auf mich, meine Worte dir als Richtschnur dienen, dann ist alles in Ordnung. Dann bist du ein Gefäß zur Ehre gemacht. Aber wenn du nicht gehorchst, das heißt, wenn du bleibst im Irrtum deines Herzens, dann denke ja nicht, dass Gott nicht ein Recht über dich hat, weil er hat dich ja gemacht zu ehren. Und nun, da du gewählt hast, nicht dem Zweck zu erfüllen, für den du gemacht wirst, hat Gott das Recht, dich wegzuschmeißen. Als Gericht, dass er etwas, was seinen Zweck nicht erfüllt, ist sinnlos. Ich denke, das ist ein wunderbares Bild, wenn man es versteht. Und es hat nichts mit Prädestination zu tun. Es will nur heraussagen, wessen Eigentum ich bin. Ganz egal, ob ich gehorche oder nicht. Und das beschreibt auch der Paulus. Ja, ich will nicht sagen, wenn man oberflächlich liest, versteht man es nicht. Man denkt, das ist Prädestination. Ich bin so, wie Gott mich gemacht hat. Nur ohne mein Dazutun bin ich gemacht worden. Aber ich habe eine Verantwortung bekommen. Ich wurde zu einem Zweck gemacht. Und das kommt sehr schön zum Erscheinen in dem nächsten Bild, das Gott dem Jeremia gibt, das wir anschauen wollen. Das nächste Bild ist das Bild, das Gott im Jeremia 13 dem Jeremia zeigt. Und es ist ein wunderbares Bild. Es ist einfach schön. Lass es uns lesen. Ab Vers 1. So sagt der Herr zu mir, geh hin und kauf dir einen leinenen Gürtel und gürte damit deine Lenden, aber lass ihn nicht nass werden. Und ich kaufte einen Gürtel nach dem Befehl des Herrn und gürtete ihn um meine Lenden. Da kam das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu mir und sagte, nimm den Gürtel, den du gekauft und um deine Lenden gegürtet hast, mach dich auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte. Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der Herr geboten hatte. Nach langer Zeit aber sagte der Herr zu mir, mach dich auf, geh hin an den Euphrat und hole den Gürtel wieder, den ich dich dort verstecken ließ. Ich ging hin an den Euphrat und grub und nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn versteckt hatte. Und siehe, der Gürtel war verdorben, so dass er nichts mehr taugte. Da kam das Wort des Herrn zu mir, so sagt der Herr, genauso will ich auch den großen Hochmut Judas und Jerusalems verderben. Das böse Volk, das meine Worte nicht hören will, sondern im Starrsinn seines Herzens hingeht und anderen Göttern folgt, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Es soll werden wie der Gürtel, der nichts mehr taugt. Denn wie ein Mann den Gürtel um seine Lenden bindet, so habe ich, sagt der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zu einem Namen, zu Lob und Ehren, aber sie wollen nicht hören. So sage ihnen nun dies Wort, so sagt der Herr, der Gott Israels, es sollen alle Krüge mit Wein gefüllt werden, so werden sie zu dir sagen, wer weiß das? Und jetzt kommt ein nächstes Bild. Wir wollen uns dahin nicht begeben. Wir wollen dieses Bild betrachten und sehen die Komponenten, die darin vorkommen. Der Gürtel ist um die Lenden gegürtet. Er kauft ihn diesmal. Und auch das ist nicht ein zufälliges Bild. Er kauft ihn. Auch das können wir sehen, dass Gott sein Volk kauft. Er tut alles, was er kann, um es zu erlösen. Jesus erklärt das Gleichnis von dem Mann, der die kostbare Perle sucht. Und als er sie findet, verkauft er alles, was er hat, und kauft sie. Und dieses Gleichnis bezieht sich sowohl auf den Menschen, der nach dem Reiche Gottes sucht und es findet und alles verkauft, aber es bezieht sich genauso auf den Schöpfer, der sagt, ich habe dich zu einem Zweck gemacht und ich kaufe dich, ich tue alles Mögliche, um dich wieder zurückzubringen. So, das Bild ist schön, weil wir finden es in der Heiligen Schrift im Gesamtbild immer wieder, dass wir einen Preis haben, für den er uns erkauft hat. So lasst uns diese Dinge auch aufschreiben, sodass uns auch das Bild des Gürtels uns was lehrt. So, die Botschaft des Gürtels. Er wird gekauft. Mit anderen Worten, der Gürtel hat einen Preis. Einen großen oder einen kleinen Preis? Den Preis sieht man an dem, den Gott dafür bezahlt hat. Den Preis sieht man an dem, was Gott investiert in diesen Gürtel. Dieser Gürtel ist das Wichtigste, wenn man so will, was Gott sich erkauft, weil er ist ja verloren gegangen, wenn man es im gesamten Bild sieht. So, der Gürtel, wer ist der Gürtel? Der Gürtel ist Israel. Und Juda, quasi das Volk Gottes, die er aus dem Irrtum dieser Sünde, des Selbstbetruges herausgeholt hat, und dafür musste er einen großen Preis zahlen, damit er ihn überhaupt erreichen kann. So, der Gürtel hat einen Preis. Der Gürtel ist Israel und Juda, und wir heute sind der Gürtel. Was ist der Zweck des Gürtels? Hat er einen Zweck? Nicht? Gott nimmt dieses Bild, jeder braucht muss sich etwas um die Lenden binden, um seinen Schürze oder sein Kleid oder was auch immer. Man hat einen Gürtel um die Lenden. Es war ein Bestandteil der Kleidung zu der Zeit, wahrscheinlich, was jeder hatte. Auch heute. Die meisten Männer, wenn man so will, haben einen Gürtel. Auch Frauen haben inzwischen welche. Aber wir haben einen Gürtel. Und wir gürten uns damit, dass einmal das unsere Hosen halten, aber häufig ist es nur eine Zierde, damit es schön aussieht. Und genauso ist es auch im Bild. Der Zweck des Gürtels, ist der Zweck des Volkes Israel, war, Gott Ehre zu bringen. War, damit er sich mit ihnen darstellt. Darstellt durch sie vor den anderen Heiden. Und dass ich es auch aus dem Text nehme, dass sie mein Volk sein sollten, mir zu einem Namen Ehre zu bringen, darzustellen, zu Lob und Ehren, aber sie wollen nicht hören. So, sie sollten ihn darstellen, damit, dass die Welt, wenn jetzt sie ihn richtig darstellen würden, dann würde Gott Lob bekommen. Das heißt, er hätte einen Weg zum Herzen des Menschen, dass er ihm vertraut. Gott zum Lob bedeutet nicht, dass Gott das braucht. Nein, damit die anderen Menschen sehen, wie gut Gott ist und sagen, oh, wir wollen auch dahin. Jesus kommt mit demselben Bild in der Bergpredigt und sagt, wenn die Leute eure guten Taten sehen werden, werden sie wen preisen? Euren himmlischen Vater. Wieso? Weil sie erkennen, dass diese Taten nicht Menschentaten sind. In Epheser 2, Vers 8 und 2, Vers 10, da sagt der Geist Gottes durch den Apostel Paulus so deutlich, dass wir die Werke vollbringen sollen, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir sie tun. Aber das sind nicht menschliche Werke. Die tun wir zwar, aber sie sind Gottes Werke. Das war auch das, was so wichtig war im Leben Jesus. Jesus kam als Argument und sagte, glaubt doch an mich, zumindest um der Werke willen, die ich tue, weil ihr seht doch, ein Mensch kann doch die nicht tun. Es sind doch die Werke meines Vaters, die ich tue. Von ihm habe ich sie genommen und euch gebe ich sie. Erkennt doch den Vater darin. Und Jesus hat immer das Lob des Vaters gehabt. Er war das Gefäß, das kam und den Zweck erfüllte. So, der Zweck ist zu Lob seines Namens. Gott gibt uns seinen Namen. Wir sind nach seinem Namen genannt. Er hat Jakob in Israel getauft. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben, von dem, der überwindet, der mit Menschen und mit Gott kämpft und den Sieg behält. So, das ist der Zweck des Gürtels. Und was passiert jetzt? Mit dem Gürtel? Hat Gott ihn vergraben? Hat Gott ihn da hineingestellt? Nein. Die Botschaft des Gürtels ist ganz einfach. Ihr habt den Zweck, wozu ich euch umgebunden habe, euch meinen Namen gegeben habe. Ihr habt den Zweck nicht erfüllt. Darum werdet ihr verderben. So wie der Gürtel verdorben ist, wie der Gürtel dadurch, dass er seinen Zweck nicht erfüllt hat, wie er verdorben ist in dieser Felsplatte, in der Feuchtigkeit dieses Milieus um den Euphrat, so, darum werdet ihr verderben. Und da ist das Gericht. Ein wunderbares Bild, wo die Verantwortung des Gürtels wiederum ist ein Mittel genommen, was man sagen kann, hat keine eigene Wahl, hat keine eigene Entscheidung. Aber ist es wirklich so? Nein, das Bild muss einem Zweck dienen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir konfus. Dass der Gürtel verdorben ist, ist, weil er seinen Zweck nicht erfüllt hat. Und Gott hat mit diesem Bild etwas dargestellt, was ich finde wunderschön ist. Er hat auch mit uns heute einen Zweck. Er hat uns nicht gemacht zum Nichtstun. Er hat uns gemacht, dass wir, dass sie mein Volk sein sollen, mir zu einem Namen, zu Lob und Ehren, aber sie wollen nicht hören. Und so ist es so schön zu sehen, dass dennoch Gott mit seinem Volk am Ende es schafft. Ein Überrest bleibt übrig. Und wir finden, und ich lese es, weil es so schön ist zu sehen, dass das Bild auch vom Gürtel eines Tages erfüllt wird. Gott wird eines Tages ein Volk haben, das seinem Namen die Ehre bringt, zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Deshalb schreibt er hier in Offenbarung 14, Vers 1. Und ich schaute und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie das Rauschen eines gewaltigen Wasserfalls und wie das Grollen eines mächtigen Donners, und ich hörte den Klang von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und dem Lamm erkauft. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig vor dem Throne Gottes. Was tragen diese 144.000, die mit dem Lamm stehen auf dem Berg Zion? Sie tragen den Namen des Vaters an ihrer Stirn geschrieben und den Namen des Lammes. Sie bringen Gott die Ehre, weil sie haben eine Botschaft zu verkündigen, besonders weil sie durch die letzten Tage gehen werden, wie wir schon gesehen haben davor, aber sie haben eine Botschaft zu verkündigen, und auch diese Botschaft werden wir in der nächsten Stunde, wenn wir uns mehr beschäftigen werden mit Jeremias Botschaft, etwas mehr sehen. In Offenbarung 14,7, er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. So, hier ist eine Botschaft, die ist genauso wie die Botschaft des Jeremia. Er sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist das, werdet euch doch bewusst eures Zweckes. Ihr seid gemacht, ihr seid Gottes Eigentum, ihr seid Gottes Geschöpf, und Gott hat euch gemacht, damit ihr ihm Ehre bringt durch euer Leben. Ihr seid wie ein Gürtel um seine Lenden. Ihr stellt ihn dar. Das ist eine Botschaft an alle Nationen und Völker und Sprachen. Wir haben noch das Bild in Jeremia mit dem Joch. Und das ist auch ein sehr interessantes Bild. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, es im Detail anzuschauen. Aber das Joch ist ein Hilfsmittel. Aber der Ochse, der mit dem Joch geht, der muss was tun, er muss einen Zweck erfüllen und das Joch hilft ihm dabei. Aber das Joch ist auch ein Bild, damit man versklavt wird. Und diese Botschaft mit dem Joch bringt Jeremia an alle Nationen, nicht nur an Israel. Nicht nur an Israel war er nicht da, aber an Juda, sondern auch an alle Umringenden, weil sie kamen alle zur Audienz, sie waren alle in Jerusalem, als Gott ihm den Auftrag gab und sagte, jetzt geh und nimm dir ein Joch und verkündige. Dass sie alle unter dieses Joch der babylonischen Herrschaft kommen werden. So, und dann kam einer und nahm ihm das Joch und zerbrach's und sagte, nein, es soll nicht so sein. So, das Bild mit dem Joch wird auch von unserem Heiland verwendet. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. In Matthäus 11, Vers 28. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen, ich bin demütig, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was meinte Jesus mit dem Joch? Was ist das, was uns heute so schwer fällt und dennoch eine Lösung ist für uns? Warum verkündigte Jeremia und sagte, lasst, gebt euch in das Joch und seid untertan und es wird euch gut gehen? Niemand wird zerstört werden. Niemand wird, ihr müsst euch nicht sammeln jetzt und gegen den König zu Babel gehen, sondern akzeptiert die Situation. Aber sie wollten nicht und haben sich selbst dadurch ihr Schicksal beschlossen. Das Joch Christi ist sein Gesetz. Dieses Gesetz offenbart uns unsere Gefangenschaft. Aber in unserem Irrtum, unserer Gefangenschaft, denken wir, das Joch ist eine Gefangenschaft. Und so irren wir rum und können nicht und tragen ein Joch mit uns. Ein furchtbares, schweres Joch. Es zeigt die Krankheiten des Menschen, wie schwer der Mensch belastet ist über die Jahre, weil er nicht verstanden hat, dass es ein anderes Joch gibt, das viel leichter ist und das ihn befreit aus der Last, in der er ist. So lasst uns diese Stunde beenden, indem wir schauen in das Wesen Gottes. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind das Volk seines Eigentums. Teuer erkauft. Und er möchte uns zum Zweck haben, seinen Namen darzustellen, seinem Namen die Ehre zu bringen. Das steht im dritten Gebot. Dass die Welt erkennt, dass Gott ein Volk hat, das ihm wirklich Ehre macht. Und dieses Volk wird er über alles erheben. Er wird es stellen auf den Berg Zion. Und es sind ja nicht nur die 144.000, die erlöst werden. Es gibt eine große Schar dort in Offenbarung 7. Die ist unzählbar. So, nicht, dass mich jemand missversteht. Die Erlösten sind eine unzählbare Schar. Und sie kommen alle, weil sie teuer erkauft sind. Aber Gott, um die Schar zu erlösen, braucht er einen Gürtel, er braucht Menschen, die ihn darstellen, die, wo für alle klar wird, das ist Gottes Volk. Durch ihr Wesen und Tun stellen sie ihn dar. Und deshalb bringt Gott eine Botschaft an sein Volk mit unterschiedlichen Bildern, bekannte Bilder, damit sie es verstehen und sich umkehren. Aber wir haben es beide Male gelesen. In ihrem Starrsinn ihres Herzens bleiben sie verstockt. Und die Botschaft, die der Jeremia predigte, ja, es ist eine Gerichtsbotschaft. Und wir werden uns um diese Gerichtsbotschaft in der nächsten Betrachtung kümmern. Und wir werden sehen, dass dieselbe Botschaft auch ist, die Gott uns gibt heute, die ganze Welt erfahren muss. Weil nur dann kann Gott abschließen, das, was er geplant hat. So lasst uns Gott weihen. Lasst uns sein Wort studieren. Lasst uns aus den Bildern nicht das herausholen, was sie nicht sagen. Und lasst uns das herausholen, was sie sagen. Und lasst uns immer im gesamten Konzept sehen, dass der Mensch nie befreit ist von seiner Verantwortung. Es ist nur Gottes Recht zu richten, das im Jeremia so deutlich hervorkommt, das beim Ton hervorkommt, beim Gürtel hervorkommt, weil es ist sein Eigentum. So darf er es auch verderben, wenn es den Zweck nicht mehr erfüllt. Das tun ja wir in unserem Alltagsleben doch genauso, oder nicht? Behalten wir einen Gürtel, der ausgetragen ist, der verrostet ist oder der verdorben ist? Behalten wir einen Krug, der einen Kratzer hat, oder schmeißen wir ihn weg? Behalten wir den, der nicht mehr schön ist? Behalten wir die Dinge des Lebens? Nein. Wir werden es wegtun. Und genauso kommt Gott zu uns mit dem Bild, wie wir es auch gewöhnt sind, damit wir verstehen den Ernst der Sache. Wir sind sein Geschöpf. Und die Ehre macht er die 144.000 und die Erlösten. Und die 144.000 müssen durch eine besondere Zeit gehen. Deshalb stehen sie als Podest auf dem Licht, auf dem Berg Zion. Sie stehen dort zusammen mit dem Lamm. Und durch sie kann Gott zeigen sein Wesen und sein Tun. Sie erfüllen den Zweck, wozu sie geschaffen sind. Sie sind Gefäße zu Ehren. Und alle die, die das nicht annehmen, alle die die Botschaft Gottes nicht annehmen, die die Botschaft fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre nicht annehmen, die nicht erkennen, dass Gott Richter sein wird, die werden Gefäße zu Unehren. Und Gott hält lange Zeit Geduld mit ihnen, bis er eingreift, bis es nicht mehr geht, bis sie den Zweck nicht mehr erfüllen können. Der Gürtel, verdorben, kann nichts mehr tun. Also kann er nur noch weggeschmissen werden, verbrannt, kaputt gemacht. So, ich hoffe, wir haben viel gelernt. Ich habe gelernt aus dieser einfachen Betrachtung des Wortes Gottes. Wie schön ist es, wie Gott mit uns spricht und uns Dinge klar macht und dennoch unser Denken dabei nicht vernachlässigt, unseren Teil der Aktivität fördert und uns genau füttert mit der Speise, die uns am besten tut. Amen.